Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen zu diesen Tagesthemen. Vorsichtige Annäherung, wie Regierung und Opposition um den Fiskalpakt ringen. Andauernde Attacken, wie die Menschenrechte in Aserbaidschan mit Füßen getreten werden. Und legendäre Aufnahmen, wie eine Ausstellung, die Polaroids feiert. Selten genug. Regierung und Opposition haben in Berlin einen Pakt geschlossen. Zumindest, wenn man nach der lateinischen Bedeutung des Wortes geht. Dann haben sie sich verabredet, bis zur Sommerpause sich im Streit um den Fiskalpakt zu einigen. Der sieht unter anderem vor, dass sich alle europäischen Länder verpflichten, eine Schuldenbremse in die Verfassung zu schreiben. Doch dieser Pakt muss auch in Deutschland beschlossen werden, und zwar mit einer Zweidrittelmehrheit. Das versetzt SPD und Grüne in eine großartige Lage, selbst Forderungen stellen zu können und die Kanzlerin vor sich herzutreiben. Ob Regierung und Opposition sich bei ihrem Treffen heute im Kanzleramt näher gekommen sind und damit eine weitere Bedeutung des Wortes Pakt einlösen. Pakt stand nämlich auch von Pax und bedeutet Frieden. Das hat Christiane Meyer in Berlin beobachtet.
Über dem Kanzleramt weht die Europafahne wie ein Statement. Den Euro retten, ja, aber wie? Angela Merkel und ihre Minister wissen, dass sie die Opposition brauchen. Und die drängt Merkel, ihren strikten Sparkurs aufzuweichen und endlich Wachstumsprogramme für die maroden Schuldner zu überlegen. Das fordern längst auch viele europäische Partner und der gute Rat wird dabei täglich teurer. Die Deutschen sollen endlich ihren strikten Sparkurs aufgeben. Wir müssen endlich eine umfassende Lösung finden, die alle verschiedenen Zutaten zu einem Rezept vereint, damit wir eine Vision haben, wie Europa in 10, in 20 Jahren aussehen soll. Im Kanzleramt ist man davon noch weit entfernt. Hier werden heute innenpolitische Blockaden beackert. Die Zeit drängt, noch vor der Sommerpause soll über den Fiskalpakt im Bundestag abgestimmt werden.
Ich rechne mit guten Ergebnissen für Europa und für Deutschland.
Für hochverschuldete Länder wie Spanien, die unter der Zinslast fast zusammenbrechen, fordert die Opposition einen Schuldentilgungspakt. Alle Verbindlichkeiten, die über den erlaubten 60% der Inlandsproduktion liegen, sollen in einem Fonds zusammengefasst werden, um dann von allen getilgt zu werden. Der Sachverständigenrat hatte das schon im Herbst vorgeschlagen, um den betroffenen Ländern Zeit zu kaufen.
Dieser Fonds soll gemeinschaftlich finanziert werden, aber nicht auf Dauer, sondern mit dem einzigen Zweck, diese Schulden im Zeitablauf abzutragen. Das wird 2 Jahrzehnte dauern oder etwas länger, aber das Ziel ist Tilgung und nicht neue Schulden anzuhäufen.
Im Kanzleramt reagiert man zurückhaltend, sichert aber den Partei- und Fraktionschefs zu, neue Gutachten einzuholen.
Nur wenn der Zinsdruck von den Krisenländern genommen wird, haben die eine Chance, überhaupt wieder zu Wirtschaftswachstum zu kommen.
Das Wirtschaftsministerium soll darüber hinaus ein konkretes Papier für einen Wachstumspakt erstellen. Bis vor kurzem noch undenkbar.
Ich stelle jedenfalls fest, dass die Blockadehaltung, die die Bundesregierung und die Kanzlerin in der Vergangenheit gegen jegliche Wachstumsüberlegungen gezeigt hat, dass diese Blockadehaltung heute nicht festzustellen war.
Auch die Union glaubt, Einsicht beim Gegenüber zu erkennen und freut sich.
Dass Eurobonds im Augenblick nicht zur Diskussion stehen, da sind nun doch die verfassungsrechtlichen Bedenken doch auch überall jetzt angekommen.
SPD und Grüne hoffen noch immer auf eine Finanztransaktionssteuer zur Finanzierung, damit nicht die Steuerzahler allein die Rechnung für Europa bezahlen müssen.
Und zur Annäherung von Regierung und Opposition beim Fiskalpakt. Nun der Kommentar von Ulrich Deppendorf vom Westdeutschen Rundfunk.
Na bitte, geht doch. Regierung, SPD und Grüne sind heute ein Stück weit aufeinander zugegangen. Angela Merkel in Sachen Wachstumsprogramme und SPD und Grüne verabschieden sich langsam aber sicher von dem einstigen Lieblingsprojekt Eurobonds. Da hat die Vernunft gesiegt. Nun muss nur noch François Hollande überzeugt werden, vielleicht ja mit Hilfe der SPD. Mehr als es nach außen scheint, sieht sich der französische Präsident gerade mit den harten fiskalischen Realitäten konfrontiert. Letztlich sind sich alle einig in Brüssel wie in Berlin. Der Fiskalpakt muss kommen. Ohne Haushaltssanierung und Sparprogramme wird Europa nicht konkurrenzfähig bleiben. Wachstumsprogramme müssen jedoch ebenso sein, aber bitte sinnvoll und konkret, damit besonders die erschreckende Jugendarbeitslosigkeit in den Krisenländern abgebaut werden kann. Wenn man den europäischen Staats- und Regierungschefs einen Vorwurf nicht ersparen kann, dann diesen. Auf Wachstumsanreize haben sie zu spät gesetzt. Auch die Kanzlerin. Umso besser, dass Regierung und der große Teil der Opposition hier nun zusammenarbeiten wollen. Wer schon von dem heutigen ersten großen Treffen gleich Lösungen erwartet hatte, der gehört in das Reich der Politträumer. Dennoch, die Zeit drängt und mit der Oppositionsforderung nach Einführung der Finanztransaktionssteuer und eines Schuldentilgungsfonds liegen noch zwei dicke Brocken auf dem Tisch. Aber was heute, wenn auch spät, begann, das sollte in den nächsten Wochen fortgeführt werden, der Wille zu einer gemeinsamen Linie. Vor dem Hintergrund der drohenden Griechenland-Pleite muss der Fiskalpakt vor der Sommerpause im Bundestag verabschiedet sein. Seit heute ist dies wahrscheinlicher geworden. Also, weiter so wie heute. Geht doch.
Ulrich Deppendorf kommentierte. Fiskalpakt, Schuldentilgungspakt, Wachstumspakt. Wie wichtig es ist, Lösungen in der Schuldenkrise zu finden, zeigt sich, wenn man mal hinter diese hochkomplexen Wortungetüme schaut. Dann sieht man, wie viele Schicksale diese Krise mit sich in den Abgrund reißt. Ganz ohne Sparen geht es nicht, das haben alle eingesehen. Doch was passieren kann, wenn man nur spart, das zeigt das Beispiel einer Firma in Spanien. Dort mussten die Menschen harte Einschnitte verkraften, wodurch schnell die Kaufkraft sank. Firmen weniger verkauften, pleite gingen und ihre Angestellten entlassen mussten. Daraus ist ein Teufelskreis entstanden, denn die vielen Arbeitslosen in Spanien können sich die meisten Produkte gar nicht mehr leisten. Und so sinkt die Kaufkraft weiter. Anne-Kamrin Lammers berichtet.
Stoffe für Hemden, hochwertig, viele Muster. Aber es sind harte Zeiten für Produktionsleiterin Belén Mesón. Hemden sind Luxus und in diesen Zeiten können sich das immer weniger leisten. Seit Beginn der Krise geben die Spanier 40% weniger für Kleidung aus. Deshalb musste die Firma aus Ciudad Real im vergangenen Jahr 70 von 100 Mitarbeitern entlassen, um zu überleben. Doch die Sorgen bleiben. Das größte Problem im Moment ist die Finanzierung. Keiner gibt einem Kredite. Dieses Unternehmen finanziert sich auf Kosten der Arbeiter. Die Löhne werden verspätet ausgezahlt. Und darüber finanzieren wir uns selbst. Von außen bekommen wir überhaupt keine Mittel. Denn das ist Spaniens zweites großes Problem, die Bankenkrise. Die Banken sitzen selbst auf milliardenschweren faulen Krediten, sind nicht flüssig und verleihen so gut wie keine Gelder. Das lähmt Spaniens Wirtschaft, auch gesunde Unternehmen trifft das hart. Und natürlich die Arbeiter, die ihren Arbeitsplatz verlieren oder auf Löhne verzichten, um ihn zu erhalten. 5 Monate Lohn haben wir 2010 nicht bekommen, obwohl wir ihn eingefordert haben. Und für dieses Jahr stehen noch 2 Monatslöhne aus. Es sieht sehr schlecht aus in Spanien und in der Welt. Vor einem Jahr sind viele entlassen worden, die sind bis heute arbeitslos. Damit sinkt die Kaufkraft, die Wirtschaft schrumpft und gleichzeitig spart auch die öffentliche Hand, was das Zeug hält. Auch deshalb stehen Baustellen wie diese still. Es sollte ein Krankenhaus werden, doch europäische Gelder, die dafür zur Verfügung stehen, werden nicht mehr abgerufen, da Spanien wegen seines strikten Sparkurses die Kofinanzierung nicht aufbringen kann. Es ist eine Abwärtsspirale, deshalb rufen viele Experten nach dem Eingriff der Europäischen Zentralbank. Kurzfristig muss die EZB mehr Staatsanleihen aufkaufen, um die hohen Zinsen zu senken, die Spanien zu ersticken drohen. Sie müsste als letzte Instanz Geld leihen, so wie es auch die englische Zentralbank macht. Und gleichzeitig muss die Geschwindigkeit beim Sparpaket des Staates gedrosselt werden. Es muss gespart werden. Aber wir machen es zu schnell in einer Zeit, in der die Wirtschaft schrumpft. Das führt nur zu einem Teufelskreis. Spanien braucht schnell eine Lösung, denn vielen Unternehmen geht die Luft aus, wenn sie keine Kredite bekommen. Sie müssen investieren, um wettbewerbsfähig zu werden und um neue Märkte zu erschließen. Dank der Exporte bestehen wir auf dem Markt. Wenn wir uns auf dem spanischen Markt verlassen hätten, hätten wir das nicht durchgehalten. Immerhin 15 Arbeiter konnte die Firma deshalb in diesem Jahr wieder zusätzlich einstellen. Gerade im Export hat Spanien deutlich zugelegt. Das Land hat Potenzial. Doch was fehlt, ist Vertrauen und günstiges Geld. Deshalb bleibt Spanien Risikokandidat in Europa.
Ja, und nicht nur beim Sorgenkind Spanien macht sich immer mehr Skepsis breit. Selbst deutsche Unternehmer sind mittlerweile nicht mehr ganz so zuversichtlich. Die Nachricht mit Marc Bartow.
Überraschend ist der IFO-Geschäftsklimaindex, der wichtigste Gradmesser für die deutsche Konjunktur, gefallen. Erstmals in diesem Jahr schätzten die befragten Unternehmen die aktuelle Lage und ihre Geschäftsaussichten schlechter ein. Dazu Markus Gürner aus der Frankfurter Börse.
Ökonomen hatten bereits im April mit einer Abkühlung der Stimmung gerechnet. Mittlerweile ist die Unsicherheit in der Eurozone aber so gewachsen, dass die 7000 befragten Unternehmer auch eher pessimistisch in die Zukunft blicken. Allerdings auf hohem Niveau, denn die deutsche Wirtschaft erweist sich auch in der Staatsschulden- und Bankenkrise als robust. Die Nachfrage nach deutschen Produkten aus den USA, Brasilien und aus China ist weiterhin hoch. Der derzeit schwache Euro bringt zusätzlichen Rückenwind für die Unternehmen. So wirkt sich die getrübte Stimmung der Unternehmer heute nicht auf die Kauflaune der Anleger an der Börse aus.
Die Börsendaten. Der deutsche Aktienindex schloss bei 6.316 Punkten, ein Plus von 0,5%. In New York lag der Dow Jones Index am Ende bei 12.529 Punkten mit 0,3% Zuwachs. Der Tarifkonflikt in der Chemiebranche ist beendet. Die bundesweit etwa 550.000 Beschäftigten erhalten 4,5% mehr Geld. Darauf haben sich Arbeitgeber und Gewerkschaft in Berlin geeinigt. Ältere Arbeitnehmer können zudem eine 4-Tage-Woche in Anspruch nehmen, ohne Einkommensverluste hinnehmen zu müssen. Die CDU in Nordrhein-Westfalen soll künftig von einer Doppelspitze geführt werden. Dafür hat sich am Abend der Landesvorstand ausgesprochen. Der frühere Integrationsminister in Nordrhein-Westfalen, Laschet, soll die Nachfolge von Norbert Röttgen als Parteichef antreten. Der ebenfalls als Kandidat gehandelte Laumann bliebe demnach Fraktionsvorsitzender im Landtag. Ende Juni soll der Parteitag der CDU in Nordrhein-Westfalen über den Vorschlag abstimmen.
NSU, nationalsozialistischer Untergrund, nannte sich die Zwickauer Gruppe, die für die Neonazi-Mordserie verantwortlich sein soll. Sie wollten Untergrund sein und doch kam schon vieles an die Oberfläche, noch während sie mordeten. Die Behörden kannten die Rechtsradikalen. Man wusste, wo Uwe Bönhardt, Uwe Mundlos und Beate Zschäpe Urlaub machten. Man wusste teilweise, wo sie wohnten, man wusste, auf welche Demonstrationen sie gingen. Und doch wurden alle diese Puzzleteile nicht zusammengesetzt. Heute befragte der Bundestagsuntersuchungsausschuss zum ersten Mal einen politisch Verantwortlichen, Bayerns damaligen Innenminister Günther Beckstein, warum auch die bayerischen Behörden zwar Hinweise auf die richtigen Spuren hatten, aber dennoch den falschen folgten. Jochen Grebert berichtet.
Als Günther Beckstein noch bayerischer Innenminister war und die Zwickauer Terrorzelle ihren ersten Mord verübte, hatte er fast instinktiv den richtigen Gedanken. Ist ausländerfeindlicher Hintergrund denkbar, schrieb Beckstein damals an den Rand eines Zeitungsartikels. Dafür erntete er heute Lob aus der politisch ganz entgegengesetzten Ecke.
Nach über 12 Jahren Mitarbeit im Innenausschuss des Bundestages kenne ich Herrn Beckstein sehr wohl als auch einen engagierten Kämpfer gegen Rechtsextremismus. Und ich war sehr froh, dass ich diese Einschätzung gestern nicht revidieren musste, als ich einen Zeitungsartikel mit einer Notiz von ihm darauf vorfand in den Akten.
Beckstein wusste, wovon er sprach. Denn der erste Mord geschah praktisch vor seiner Haustür in Nürnberg im September 2000. Mit dem Opfer, dem türkischen Blumenhändler Enver Şimşek, war Beckstein sogar persönlich bekannt. Ein Politiker also mit hoher Sensibilität für die Gefahr von rechts. Und dennoch, sagen Abgeordnete, hätten die Behörden unter seiner Führung eklatant versagt.
Ich werfe ihm auch vor, dass er nicht engagiert genug darauf gedrungen hat, dass die Ermittlungen in Richtung fremdenfeindlicher Hintergrund geführt werden.
Doch wie unsicher damals selbst Experten waren, zeigte sich vor 2 Wochen. Da erschienen diese beiden sogenannten Profiler vor dem Untersuchungsausschuss. Sie haben Täterprofile erstellt. Er hielt einen rechtsextremen Hintergrund für sehr wahrscheinlich, er für nahezu ausgeschlossen. Und Beckstein?
Ich habe darauf geachtet, dass die Frage der Fremdenfeindlichkeit immer auch eine Rolle gespielt hat. Das zentrale Problem war halt, es hat keine konkreten und heißen Spuren gegeben.
Noch ein Vorwurf, Beckstein habe die Übergabe des Falles an das BKA verhindert. Doch auch hier gibt es sie nicht, die reine Wahrheit. Hatte doch der zuständige BKA-Beamte, der 2006 für eine Übernahme plädierte, vor dem Ausschuss einräumen müssen, dass er zweimal, 2004 und 2006, dagegen war. Beckstein will keine eigenen Fehler erkennen.
Im Nachhinein kann man sicher manches noch besser machen. Aber ich finde auch heute noch nicht den Weg, wo man sagt, wenn man das gemacht hätte, dann hätte man die Täter am nächsten Tag festgenommen. Leider nein.
Und so verabschiedete sich ein Ex-Minister, dem niemand vorwarf, die rechte Gefahr unterschätzt zu haben, aber dessen Ermittler dennoch auf der ganzen Linie gescheitert sind. Dass er die politische Verantwortung dafür nicht übernehmen will, war der eigentliche Vorwurf, den sich Günther Beckstein heute gefallen lassen musste.
Aus welchem Grund auch immer die Behörden einander Informationen vorenthielten. Es führte dazu, dass sie auf dem rechten Auge blind wurden. Wie aber verhalten wir uns, wenn wir gar nicht weggucken können, wenn sich rechte Gewalt tagtäglich vor unseren Augen abspielt? Als in der brandenburgischen Kleinstadt Spremberg Rechtsextreme das Büro eines Lokaljournalisten mit Tierkadavern und Blut beschmierten, da war die Stadt erst einmal sprachlos. Und als kurz darauf eine Gruppe Jugendlicher nachts brutal von Rechtsextremen zusammengeschlagen wurde, da fragte der Bürgermeister, weshalb die Jugendlichen denn auch mitten in der Nacht auf der Straße unterwegs seien. Die Schläger erreichten, was sie wollten, eine Stadt in Angst. Doch ganz langsam beginnt sich Spremberg zu wehren. Justus Kliss berichtet.
Er übt offenbar Anziehungskraft auf Rechtsextreme aus, der Bismarckturm in Spremberg. Hier inszenierten sie sich mit diesem Bild. Es taucht kurzfristig im Internet auf und landet bei dem Lokaljournalisten René Wappler. Er schreibt über das Treffen am Turm in der Lausitzer Rundschau. Die Reaktion der Rechtsextremen: zwei Anschläge auf das Redaktionsbüro, Einschüchterungsversuche, Tierkadaver an der Tür.
Die wollen zeigen, wenn ihr hier über uns irgendwas berichtet, dann gibt's Ärger.
Doch einschüchtern lassen wollen sich Wappler und seine Kollegin nicht. Sie berichten weiter und aus den Drohungen wird ernst. Doch diesmal ist nicht die Zeitung die Zielscheibe. 5 Teenager werden von Rechtsradikalen vor diesem Jugendclub mit Baseballschlägern angegriffen. Wir treffen eines der Opfer. Ihm geht es jetzt darum, dass in Spremberg über rechte Gewalt gesprochen wird.
Ja, weil es einfach tierisch wichtig ist, dass das nicht unter den Tisch fällt, dass vielleicht endlich auch mal Leute, die ganze Zeit weggucken, begreifen, dass es so nicht weitergehen kann.
Seit dem Überfall betrachten viele Spremberger die Rechtsradikalen als Bedrohung in ihrem Alltag.
Also ich persönlich gehe spät abends nicht mehr raus.
Warum nicht?
Es kann ja passieren, dass sie gerade hier unterwegs sind.
Im Rathaus sucht man derweil nach Antworten.
Wir werden in den nächsten Wochen und Monaten noch eine Reihe Gespräche dazu führen. Und ich gehe mal davon aus, dass die Leute, die sich damit hauptberuflich und dauerhaft beschäftigen, uns Erklärungen geben können.
Wie die Liste der Opferperspektive zeigt, sind Übergriffe von Rechtsextremen in Spremberg traurige Tradition. Und die rechte Szene speist sich nicht nur aus Verlierern.
Es sind Abiturienten, es sind Berufsauszubildende an den Oberstufenzentren. Es sind also gerade die, die schon in der Ausbildung sind oder schon beruflich etabliert.
Neben den Rechtsradikalen fühlt sich noch eine Gruppe in Spremberg martialisch auf. Der Rockerclub Gremium MC auf dem Marktplatz. Deren Chef kam nach einem missliebigen Artikel schon im Spremberger Büro der Lausitzer Rundschau vorbei.
Daraufhin hat er mich vor die Tür gebeten und draußen sehr laut geschrien.
In diesem Kleinstadtklima gehört Mut dazu, die Pressefreiheit zu verteidigen.
Wenn in einer Kleinstadt wie Spremberg sowas in der Öffentlichkeit den Leuten bewusst wird, dass es dort rechte Gruppierungen gibt, Rechtsradikale gibt, die zu so einer Rockergruppierung einen guten Kontakt haben, wenn es eine solche Melange gibt, das ist natürlich für eine Kleinstadt ein ziemlich verhängnisvolles Klima, was daraus entsteht.
Immerhin seit gestern gibt es eine Unterschriftenliste gegen extremistische Aktivitäten, initiiert vom Bürgermeister. Bis heute Abend haben schon mehr als 100 Spremberger unterzeichnet. Wenn die Liste im Juni geschlossen wird, wissen Wappler und seine Kollegin, wie viele Spremberger hinter ihnen stehen im Kampf gegen rechte Gewalt und ob sich vielleicht in der Stadt etwas ändern wird.
In den vergangenen Tagen und Wochen haben wir immer wieder darüber berichtet, wie brutal Regierung und Polizei in Aserbaidschan mit Demonstranten umgehen. Ohne den Gesangswettbewerb, dessen Finale übermorgen in Baku stattfindet, wären diese Menschenrechtsverstöße für uns wohl kaum sichtbar geworden. Denn die Deutschen sahen in der ehemaligen Sowjetrepublik bislang vor allem das viele Öl und eins der größten Gasfelder der Welt. Von dort aus sollen in einigen Jahren nämlich riesige Mengen an Erdgas nach Europa gelangen und Deutschland unabhängiger vom russischen Gas machen. Der aserbaidschanische Staatskonzern, der die Pipeline baut, ist übrigens auch einer der Sponsoren des Eurovision Song Contests. Georg Restle berichtet.
Wir wollen Demokratie, wir wollen Freiheit, ruft sie. Aber sie lassen uns nicht. Das hier sind unsere Forderungen. Wir brauchen eure Unterstützung. Ihr Protest währt nicht lange. Kurz darauf wird die junge Frau festgenommen. Es war eine friedliche Demonstration heute Mittag in Baku, zu der sich ein paar Dutzend Oppositionelle versammelt hatten. Jeder, der ein Stückchen Papier in die Höhe hielt oder nach Meinungsfreiheit rief, bekam die harte Hand der aserbaidschanischen Polizei zu spüren. Nach einer Stunde herrschte wieder Ruhe vor dem Gebäude des staatlich kontrollierten Fernsehsenders, dem Gastgeber des Eurovision Song Contest. Leyla Yunus ist eine der bekanntesten Oppositionellen Aserbaidschans. Sie will nicht akzeptieren, dass Europa in ihrem Land sinkt, während die Menschenrechte mit Füßen getreten werden. Die aserbaidschanische Regierung erklärt ja immer, dass sie ein Teil von Europa sein will. Deshalb ist es wichtig zu fordern, dass sie die internationalen Verpflichtungen einhält. Und wenn sie das nicht tut, sollte man mit ihr nicht weiter kooperieren oder über Sanktionen nachdenken. Sanktionen gegen ein Land, das vor allem Gas und Öl zu bieten hat? Was vor den Toren Bakus nach oben gefördert wird, ist auch Europas Treibstoff. Deutschland importierte allein im letzten Jahr über 3 Millionen Tonnen Erdöl aus Aserbaidschan. Damit ist das Land Deutschlands wichtigster Handelspartner in der ganzen Region. Sanktionen wegen einem guten Dutzend politischer Gefangener, die in diesem Gefängnis einsitzen, kaum vorstellbar. Im Gegenteil, seit Jahren werden die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und Aserbaidschan ausgebaut. Seit 10 Tagen befinden sich diese Menschen im Hungerstreik. Oppositionelle und Angehörige der politischen Gefangenen. Sehen Sie, all diese Leute kamen in den Knast, nur weil sie sagten, wir wollen Freiheit. Sie sind schon seit langer Zeit im Hungerstreik. Deshalb wollen wir uns mit ihnen jetzt solidarisch zeigen. Bis an die Crystal Hall reichen die Ölpumpen Bakus heran. Am Samstag findet hier das Finale des Eurovision Song Contest statt. Aber es geht um viel mehr als nur um einen Sieg bei Europas größtem Gesangswettbewerb.
Auch Amnesty International hat die Menschenrechtsverletzungen in Aserbaidschan angeprangert. So seien dort im vergangenen Jahr sowohl das Recht auf freie Meinungsäußerung als auch das Versammlungsrecht massiv eingeschränkt worden. Noch einmal Marc Bartow.
Im aktuellen Jahresbericht kritisiert die Menschenrechtsorganisation derartige Verstöße auch in den nordafrikanischen Staaten. Im Zusammenhang mit dem arabischen Frühling warf Amnesty dem UN-Sicherheitsrat zudem Schwäche vor. Das Gremium sei den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts nicht gewachsen. Deutschland muss sich ebenfalls Kritik gefallen lassen, unter anderem wegen Waffenlieferungen in Krisenregionen. Rassistische Ausschreitungen in Tel Aviv in der israelischen Metropole haben Jugendliche in der vergangenen Nacht dunkelhäutige Menschen attackiert. Die Polizei nahm 17 Randalierer fest. Die Gewalt begann nach einer Demonstration rechtsgerichteter Gruppen gegen illegale Einwanderer aus Afrika. Ministerpräsident Netanyahu verurteilte die Angriffe, kündigte aber zugleich die Ausweisung der Migranten an. Bei einer Großrazzia gegen die Rockerbande Hells Angels sind in Schleswig-Holstein, Hamburg und Niedersachsen 5 Personen festgenommen worden. Etwa 1200 Polizisten waren im Einsatz. Sie durchsuchten zahlreiche Gebäude, darunter Bordelle und Gaststätten.
2 Wochen lang haben sich Spezialkommandos der Polizei auf diesen Einsatz vorbereitet. Zeitgleich durchsuchen sie 89 Objekte in Schleswig-Holstein, Hamburg und Niedersachsen. Alle Ermittlungen stehen im Zusammenhang mit den seit Januar verbotenen Hells Angels in Kiel. Es geht um Menschenhandel, Korruption, Körperverletzung und illegalen Waffenhandel. Unter anderem sollen die Rocker rechts- und linksextremistische Gruppen mit Waffen beliefert haben. Am frühen Morgen stürmen die Beamten unter anderem die Wohnung eines Kieler NPD-Funktionärs. Der Mann, der für die rechtsextreme Partei im Stadtrat sitzt, soll eine Waffe bei den Hells Angels gekauft haben. Im Zuge der Razzia steht auch eine Lagerhalle bei Kiel im Fokus der Ermittler. Hier sucht die Polizei nach wie vor die Leiche eines seit 2 Jahren vermissten Türken. Er soll den Hells Angels bei Geschäften im Rotlichtmilieu in die Quere gekommen sein.
Für das deutsche Schwimmteam war heute wieder ein erfolgreicher Tag bei den Europameisterschaften in Ungarn. Jenny Mensing gewann Gold über 100 Meter Rücken.
Sie ist einfach in der Form ihres Lebens, Jenny Mensing. Silber hatte sie schon, jetzt holte sich die Wiesbadenerin auch noch den EM-Titel. Für sie läuft es sehr gut in Debrecen. Es ist der größte Erfolg in der Karriere der 26-jährigen angehenden Polizeikommissarin. Olympia in London kann kommen. Marco Koch ist ebenfalls in der olympischen Spur. Silber wird es für den 22-jährigen Darmstädter über 200 Meter Brust hinter dem Ungarn Gyurta. Ein Meilenstein für Koch, denn auch für ihn ist dieses Edelmetall eine Premiere.
Abdrücken, auswerfen, 90 Sekunden warten. Es war eine wunderbare Erfindung, als vor 65 Jahren ein Physiker so sehr von seiner Tochter getriezt wurde, doch bitte etwas dagegen zu tun, dass die Urlaubsfotos eine halbe Ewigkeit brauchen, bis sie endlich fertig sind. Das Polaroid wurde geboren. Ein mobiles Fotostudio, von dem ein Zauber ausging, weil binnen Minuten ein Bild entstand. Mittlerweile geht das mit Digitalkameras in Sekunden. Doch weil die noch immer keinen eingebauten Drucker haben, hat die Sofortbildknipse von damals bis heute ihre Magie nicht verloren. Als 2008 dem Unternehmen Polaroid das ausdrohte, war es dem Mut eines einzelnen Investors zu verdanken, dass der gelblich verwaschene Schnappschuss nicht nur ein Fall fürs Museum wird, wie Ute Pauling von einer Polaroid-Ausstellung in Düsseldorf zeigt.
Hinter der legendären Polaroid Museumsdirektor Werner Lippert persönlich. Polaroid-Kameras werden nicht mehr produziert, aber mit den neuen Filmen der Firma Impossible sind wir dem Charme des analogen Mediums wieder ganz nah. Es dauert vielleicht nicht viel länger als früher, aber wir sind ungeduldiger geworden.
Ich glaube, immer mehr Menschen würden sich wünschen, dass die alten Fotos zurückkommen. Vor allen Dingen das Polaroid, weil man das so schön anfassen kann. Man hat direkt das Bild in der Hand. Man muss das nicht per iPhone und WLAN in die Welt schicken. Man muss es sich nicht angucken auf einem Monitor, sondern man hat es direkt in der Hand.
Nur Geduld. Drinnen im Düsseldorfer NRW-Forum sehen wir mehr. Fast 500 Polaroids von brillanter Farbqualität hat Werner Lippert für diese Ausstellung aus der verbliebenen europäischen Polaroid-Sammlung ausgesucht. Von Künstlern wie Helmut Newton oder diese Schnappschüsse von Oliviero Toscani von Andy Warhol. Besonders originell die Weimaraner Hunde von William Wegmann. Alles Originale, es existieren keine Negative. Überraschend für den Laien, nicht alle Polaroids sind kleinformatig.
Es gibt viele unterschiedliche Polaroids. Das ist das Format, was wir alle kennen, vor allen Dingen wir Laien, sage ich mal so. Und es gibt aber viele unterschiedliche Formate bis hin zu riesengroßen, die 40 x 60 cm groß sind. Das sind natürlich die Formate für den Profi.
Ein Blick aufs Produkt, naja. Die Mode- und Werbebranche hat mit den kühlschrankgroßen Polaroids operiert. Auch Fotokünstler haben experimentiert, weil sie der authentische Charakter faszinierte und die Schnelligkeit, aktuelle Eindrücke festzuhalten. Handys und iPhones machten die alte Polaroid zu einem Flohmarktartikel. An brauchbarer Software, sprich Filmen, wird weitergearbeitet. In der Ausstellung zeigen sich die neuen Sofortbilder in gelblichem Retro-Charme. Das Nachfolgeunternehmen gibt nicht auf, entwickelt weiter.
Viele Menschen sehnen sich im digitalen Zeitalter wieder nach so etwas Haptischem wie Polaroid zurück.
Sie auch?
Ich nehme lieber mein iPhone.
Aus unseren Schnappschüssen ist nichts geworden. Sie entwickeln ihre Brillanz im Dunkeln, erfahren wir später.
Das dauert, ja.
Das Wochenendwetter eignet sich ganz fantastisch zum Fotografieren, verrät Ihnen Carsten Schwanke gleich im Anschluss. Und um 0.35 Uhr bringt Sie Ingo Zamperoni im Nachtmagazin noch einmal auf den neuesten Stand. Wir sind morgen wieder da. Einen schönen Abend.